Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen etwas über Herde und Störfelder im Zahn- und Kieferbereich mit besonderer Berücksichtigung der Weisheitszähne berichten. Von Herden und Störfeldern im Zahn-Kieferbereich können wir reden, weil wir aus Erfahrung wissen, dass es eine Wechselbeziehung zwischen den Zähnen und einzelnen Organen gibt. Wenn der Patient gesund und ausgeglichen ist und die Zähne einwandfrei in Ordnung sind, dann berührt uns dieses Thema weniger. So wie es aber gesundheitliche Probleme im Organismus gibt, dann sollte man nicht nur einen Spezialisten des jeweiligen Fachgebietes, sondern auch einen Zahnarzt zu Rate ziehen. Mithilfe eines Schemas möchte ich das genauer erklären. Das kann man vielleicht liegen lassen, bitte. Die mittleren Schneidezähne haben zum Beispiel besondere Beziehungen zu Niere, Blase, Unterleib, wobei der seitliche Schneidezahn eine intensive Wirkung hat. Ist ein Schneidezahn avital, also tot, kann man damit rechnen, dass er bei Stress oder besonderer Belastung sich diesen Zahn auf eine Erkrankung der Blase, Niere, Wirbelsäule, Unterleib auswirkt. Der berühmte Tennisarm, also Schmerzen im Ellbogengelenk, kann oft vom oberen Vierer oder Fünfer ausgehen. Der Viererzahn, ich werde es mal zeigen. Ach hier. Das ist Vierer, Fünfer für Ellbogen. Das ist der Vierer, Fünfer, der Zahn, der hinter, gleich hinter dem Eckzahn kommt. Der steht also speziell für Ellbogen zuständig. Und was denn zuerst kommt, sind die Schneidezähne. Gut, das reicht im Moment. Der Viererzahn ist ein besonderer Zahn. Er hat zwei dünne, lange Wurzeln. Auf dem Röntgenbild sieht man oft nicht den genauen Zustand der hinteren Wurzel. Wie die oberen Vierer müssen auch die unteren Sechser ganz gesund sein, ohne Wurzelfüllung, nicht avital. Dieser Zahn hat eine intensive Beziehung zum Darm und zur Schulter. Jetzt möchte ich das Wichtigste vom Weisheitszahn kurz skizzieren. 2000 bis 3000 Jahre vor Christi, die Bilder zeige ich nachher, 2000 bis 3000 Jahre vor Christi hatten die Menschen größere Kiefer, sodass noch ein Weisheitszahn Platz hatte. Jetzt finden wir den unteren Achter im Kieferkampf. Wir könnten vielleicht wieder ausmachen, wenn es stört. Ich meine, können wir wieder ausmachen, nicht? Nachher zeige ich die Bilder, wenn ich den Vortrag gehalten habe. Jetzt finden wir den unteren Achter, also den Weisheitszahn, im Kieferkamm, im aufsteigenden Ast, wo er auf den Trigeminusnerv drückt. Alle unsere bekannten Krankheiten können als Ursache die Weisheitszähne haben. Eine besondere Beziehung hat er zum Herzmuskel und zum Energiehaushalt. So finden wir Herzrhythmusstörungen, Kreislaufbeschwerden, aber auch Augenprobleme wie Doppelbilder sehen. Obere Weisheitszähne sind verantwortlich, wenn besonders 16- bis 18-jährige Mädchen Kalziummangel haben, bis hin zur Tetanie und zu Depressionen. Dieses Wissen ist zum Beispiel in der Berliner Universität allgemein bekannt, daher werden die oberen und unteren Weisheitszähne prophylaktisch entfernt. Hierzu möchte ich Ihnen einige Fälle vorstellen. Ein Beamter kam nur als Begleitung seiner Frau zur Zahnbehandlung mit. Er hatte verbundene Hände, an denen er schon seit 2 Jahren ein Ekzem hatte. Er sollte seinen Beruf deshalb aufgeben. Seine Frage war, ob so etwas von den Zähnen kommen könne. Nach einer gründlichen Untersuchung fand ich 2 tote Schneidezähne, den 11 und 12. Mit erbsengroßem Granulom. Außerdem war ein oberer Weisheitszahn retiniert, also am Durchbruch verhindert und noch im Kiefer drin. Diese mittleren Schneidezähne wurden extrahiert. Nach etwa 2 bis 3 Wochen war das Ekzem ganz verschwunden. Die großen Verbände an den Händen sind seitdem nicht mehr nötig. Selten tritt mal eine Schrunde am Daumen auf, immer dann, wenn ein Zahn nicht in Ordnung ist. Ein Sportlehrer konnte seinen rechten Arm nur mit Schmerzen heben. Er hatte den sogenannten Tennisarm, wurde seit ca. 2,5 Jahren unter anderem mit Cortison behandelt. Durch diese Behandlung wurde es für kurze Zeit wieder besser, kam aber wieder. Der Patient hatte sich damit abgefunden. Zeitweise war solch eine Kraftlosigkeit im Arm, dass er keine Tasse oder dergleichen heben konnte. Ich setzte eine Testspritze mit Prokain 1% an die entsprechenden Zähne 14, 15, die für den Tennisarm zuständig sind. Die Schmerzen waren für einige Stunden ganz weg. Der Patient konnte in dieser Zeit den Arm schmerzfrei belasten. Somit war der Patient einverstanden, dass der wurzelbehandelte tote Zahn 15 extrahiert wurde. Außerdem wurden alle 4 Weisheitszähne entfernt. Es wurden anschließend 3 Heilinjektionen mit Prokain und Zylenoral an die entsprechenden Stellen injiziert. Der Patient ist seither schmerzbeschwerdefrei und kann seinen Beruf wieder ausüben. Durch die Extraktion der 4 Weisheitszähne sind nebenbei die Achillessehnenschmerzen am linken Knöchel verschwunden, worüber dieser Sportlehrer besonders glücklich ist. Eine hübsche 40-jährige Frau kam auf 2 Krücken in die Praxis, um das Amalgam entfernen zu lassen. Nach gründlicher Untersuchung, vor allem den Röntgenaufnahmen, entdeckte ich einen retinierten, also noch im Kieferknochen zurückgebliebenen Weisheitszahn. Da das Wichtigste zuerst erledigt werden muss, empfahl ich der Patientin, erst den Weisheitszahn entfernen zu lassen, danach das Amalgam. Ein Kieferchirurg entfernte diesen Zahn und sie ließ versehentlich dann im Behandlungszimmer die Krücken stehen. Das merkte sie erst, als sie draußen im Wartezimmer den Mantel anziehen wollte und ihr Begleiter sie an die Krücken erinnerte. Seit der Weisheitszahnentfernung vor 3 Jahren benötigt die Patientin keine Krücken mehr und erhielt keine Hüftgelenksoperation. Und den Rollstuhl, den sie zeitweise benutzte, braucht sie nicht mehr. Ein Krankheitsbild, die weiter verbreitet ist, als man glaubt, ist der Schiefhals. Über die Ursachen ist kaum etwas bekannt. Der sehr schmächtige, zarte, 19-jährige Jüngling konnte 1,5 Jahre nur unter Schmerzen seinen Kopf bewegen, auch nicht nach oben und unten. Amone 100, 2 bis 3 Tabletten und auch andere Schmerzmittel nimmt er täglich ein. Ein Vierteljahr im Krankenhaus ohne Erfolg. Die Schmerzen werden stärker. Ein Plastikwirbel soll eingesetzt werden. Aus Angst vor der Operation wendet er sich an einen Heilpraktiker, der ihn an mich überweist. Im Röntgenbild erwies sich unter anderem der Zahn 36 als avital, also tot. Der Weisheitszahn, Zahnnummer 38, also 38, war retiniert und horizontal verlagert. Nach nur einer Testinjektion nach Hunnicke in den linken Unterkiefer konnte er für circa 2 Stunden den Kopf frei und schmerzlos bewegen. Ich extrahierte zuerst den Zahn 36. Für circa 3 bis 4 Wochen konnte er problemlos den Kopf bewegen. Dann erschien er wieder in der Praxis wegen erneuter Bewegungsunfähigkeit des Kopfes. Wieder beseitigte eine Testspritze die Starre. Da der Vater, der mit zur Behandlung gekommen war, den Kopf auch nur beschränkt nach links bewegen konnte, vermutete ich anfangs, dass der sehr schmächtige Junge seinen kräftigen, robusten Vater unbewusst nachahmte. Dennoch entfernte ich mit einem Kollegen zusammen den Weisheitszahn, der direkt auf dem Nervus mandibularis lag. Von dem Zeitpunkt an war der Patient völlig beschwerdefrei. Durch eine Röntgenaufnahme entdeckte ich beim Vater dieselbe Lage des Weisheitszahnes. Noch ein Fall? Ja, einen vielleicht noch, weil der vielleicht wichtig ist. Ein 20-Jähriger, eine Ursache des überwiegend oberen Weisheitszahns. Ein 20-Jähriger Medizinstudent verließ innerhalb von Minuten die Anatomie der Universität mit der Behauptung, er könne gar nichts, sei ein schlechter Mensch und war tief deprimiert. Und vor allem, er sei undankbar gegenüber seinen Eltern und Mitmenschen. Freunde der Familie nahmen ihn in ihr Haus auf. Man ließ erst die oberen, dann die unteren Weisheitszähne bei einem Kieferchirurgen herausoperieren. Anschließend wurden noch Heilinjektionen mit Prokain 1% gegeben. Nach circa 4 Wochen hat der junge Mann wieder Lebenswille, Freude am Leben und besucht wieder die Universität. Auch die Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden, die er vorher hatte, sind vollkommen verschwunden. Jetzt den letzten, kurzen. Nachdem 2 Augenärztinnen, eine 44-jährige Steuerberaterin, auch eine Ursache eines oberen Weisheitszahnes. Nachdem 2 Augenärztinnen die Patientin erfolglos behandelt hatten, kam sie zu mir in meine Praxis. Sie klagte über unkontrolliertes Zucken am linken Auge, sowie über Kopfschmerzen und Blasenbeschwerden. Auch zur eigenen Gewissheit gab ich der Patientin eine Testspritze an den Zahn 28, dem oberen linken Weisheitszahn. Das Zucken hörte auf. Nach der Extraktion von diesem Zahn 28, der übrigens ein weißes, erbsengroßes Granulom an der Wurzelspitze hatte, war das Augenzucken mit sofortiger Wirkung für immer weg. Und jetzt möchte ich Ihnen einige dazu passende, Bilder zeigen. Auf diesem Bild sehen Sie, wie groß früher der Kiefer war. Sie sehen dieses Stück dort noch und hier auch noch. Da ist so einen großen Unterkiefer, hatten früher die Menschen, 2000. Und auch noch, um Christi Geburt auch noch. Hier dieses breite Stück hinter dem Achter, die Herdforscher nennen das Neunergebiet. Hier haben wir noch das Neunergebiet, 40% aller Männer vor allen Dingen, haben noch die Anlage zu einem neunten Zahn. Und ich hatte auch sogar das Glück, mal jemanden den neunten Zahn zu extrahieren. Er hatte den noch. Jetzt ist der Achter, der Weisheitszahn, steht hier hinten in dem Kiefer, kam drin, hier in dem aufsteigenden Ast. Hier unten ist der Kanal und er hat keinen Platz mehr. Er kann gar nicht mehr rauskommen, weil wir einen zu kleinen Unterkiefer haben. Hier haben wir so einen retinierten Zahn, so ist es im Allgemeinen üblich. So, das ist die Lage, wenn die Menschen so, sagen wir mal, 18 Jahre alt sind, 18, 19 Jahre alt, und dann steckt er da drin und hier ist dann schon diese Eitertasche, die dann stört. Und diese Eitertasche, die ist hochgiftig, da sind alle Speisereste dieser Welt sitzen dazwischen. Und die gehen eigentlich erst hoch, wenn man Temperaturwechsel, Klimawechsel hat, wie zum Beispiel die jungen Leute fahren in die Tropen und zack, kommt der Weisheitszahn, oder bei der Olympiade, zum Beispiel 72, wie ich da gearbeitet habe, da kamen die ganzen Männer, jungen Burschen, und hatten mit einmal einen Weisheitszahn, fing mit einmal an, rauswachsen zu wollen, und sie hatten eine dicke Backe hier. Bei Stress und Aufregung und Hitze rührt sich mit einmal der Weisheitszahn. So ist die allgemeine Lage eines, das ist die Dame zum Beispiel, die mit den Krücken in die Praxis kam und wo ein Kieferchirurg in München den rausgemacht hat und durch die Injektion und so weiter, so liegt dann der Weisheitszahn, wie bei der Dame mit den Krücken. Hier ist nochmal ein Überblick, wie so ein Weisheitszahn hier im Kanal aufliegt. Energetisch, bakteriell, neural stört der Weisheitszahn. Hier haben wir noch diese Tasche, da nochmal, alles im Kanal hier. Und hier haben wir nun einen Abszess, noch eine Riesentasche. In der Tasche sammeln sich alle Bakterien, alles Essen und das Eiter. Hier haben wir jetzt den oberen Weisheitszahn. Man sieht ihn, er drückt gegen den Tuber, gegen die Kieferhöhle. Hier nochmal die Lage, ist nicht sehr gut, dieses Kiefer, hier nochmal die Lage eines oberen Weisheitszahnes, der gar nicht raus kann und der dort stört. Hier unser letztes Bild, nochmal einen unteren Weisheitszahn, wie er abgewiesen wird. Und das Wichtige an diesem Bild, was ich noch sagen möchte, ist, dass an einem Weisheitszahn oft noch eine kleine Kugel dran sitzt, eben diese weiße Kugel, das Granulom, von dem ich sprach. Das ist ein retikuläres Gewebe, eine Kugel, aus der sich der Zahn entwickelt hat, ein körperfremder Eiweißstoff. Damit möchte ich auch sagen, dass alle Sachen, die wir als Erwachsener im Kiefer noch haben, die von vor der Geburt in unserem Organismus sind, wie ein Milchzahn oder in diesem Fall dieses Granulom, dieses retikuläre Gewebe, aus dem der Zahn sich entwickelt hat, das ist ein körperfremder Eiweißstoff und hochgiftig und auch aus diesem Grunde, wie bei dieser Dame mit dem Augenzucken, entfernt werden muss. Das war's. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas über die Weisheitszähne gesagt habe. Vielen Dank.
Hellers und seiner Handlung liefern, um so im phänomenologischen Sinne seine geschichtliche Einmaligkeit zu dokumentieren. Genauso einmalig wie umgekehrt jede Lebensgeschichte eines Patienten ja auch ist. Aber den wollten wir jetzt ja nicht in den Mittelpunkt stellen. Im Folgenden möchte ich, so gesehen, unseren heutigen Arzt hier mit in die Reihe dieser heilenden Persönlichkeiten einordnen. Wir finden nun in unserem Medizinsystem verschiedene Arztpersönlichkeiten vor, die nach ihren Funktionen getrennt werden können. Davon abgesehen finden sich jene Ärzte oder Heiler, die sich neben dem offiziellen Medizinbetrieb der sogenannten Außenseitermethoden bedienen oder sich zu der sogenannten alternativen Heilszene rechnen. Darüber hinaus würde ich noch die verschiedenen Vertreter tatsächlicher alter volksmedizinischer Heilweisen hier in Europa rechnen, wie zum Beispiel Spruchheiler im deutschsprachigen Alpenraum oder die von Kirfel beschriebenen Heiler in der Eifel oder in der Lüneburger Heide. Vielleicht die Dias, wenn ich das nächste Dia haben möchte, worauf muss ich da drücken, bitte? Ja. Kurz, Einblendung, der Heiler und das Umfeld. Das nächste, bitte. Das Umfeld kann sehr unterschiedlich sein. Hier ein sehr ruhiges, stilles Umfeld in einer Kirche in Echternach, die auch von Kirfel beschrieben worden ist. Eine heilende Kirche. Dankeschön. Das nächste, bitte. Hier nun ein Umfeld, das Ihnen bestimmt aus diesen Kongressen bereits vertraut ist. Ein Dia von Theo Ott, der hier wiederum das soziologische Umfeld, ich möchte es eben mit einer anderen Terminologie mal beschreiben, aus Manila bringt, aus einer heilenden Kirche, wo unter anderem eben auch mit Gebet und mit Manipulation am Körper geheilt wird. Ja, das nächste bitte. Das lassen wir mal ein bisschen stehen. Ja, ich möchte jetzt mal auf unsere Szene zurückkommen. Hausarzt und Psychotherapeut ein paar Gedanken dazu mitteilen. In unseren Krankenhäusern und Arztpraxen finden wir heute, wie ich meine, zwei unterscheidbare Heilertypen. Zum einen denke ich an den uns vertrauten Hausarzt und an den spezialisierten Arzt im Krankenhaus oder in der freien Praxis. Zum anderen aber an den ärztlichen oder psychologisch ausgebildeten Psychotherapeuten, der in der Regel in verschiedenen Institutionen tätig ist. Zwischen Vertretern dieser beiden Gruppierungen kommt es häufig zu Animositäten, auch wenn diese nicht im ersten Moment tatsächlich so offenkundig erscheinen. Der Zürcher Psychiater und Psychotherapeut Jürg Willi, seine Bücher sind ja auch hier am Bücherstand vertreten, hat uns dafür eine plausible Erklärung gegeben. Willi führt das Misstrauen und die gegenwärtige Kritik, die zwischen Hausärzten und Psychotherapeuten häufiger aufzufinden ist, auf den verschiedenen Erfahrungsbereich beider zurück. Im Rahmen der Krankenhausversorgung haben sie einen ausgesprochen unterschiedlichen Standort. Sie bedienen sich auch eines unterschiedlichen Gesundheitsmodells und sie haben letztlich auch einen unterscheidbaren gesellschaftlichen Status und letztlich erwartet der Patient verschiedene Dinge von ihnen. Der Hausarzt, der soll immer sofort helfen, wenn der Patient erkrankt ist. Dies erledigt dieser meistens durch aktive und direkte Interventionen. Er kennt in der Regel den Patienten gut. Patienten, die dagegen zu einem Psychotherapeuten kommen, haben meistens chronische Beschwerden. Ihre Familien sind bereits auf ihr Kranksein oft eingestellt. Die soziale Situation des Patienten hat sich durch das Leiden oft bereits einschneidend verändert. Eine wirksame Therapie ist deswegen nur durch einen tieferen Eingriff in die persönliche und soziale Homöostase des Patienten zu bewirken. Das heißt, der Psychotherapeut wird versuchen, diesen Patienten zu einer Änderung seines Selbstverständnisses anzuhalten und ebenso zu einer Änderung der Beziehungen zu seiner Mitwelt. Hier wird also die Triade wieder bedeutsam. Der Hausarzt wirkt im Akutstadium eines Leidens, aber auch bei chronischen Erkrankungen mehr als ein Stabilisator der bestehenden sozialen Verhältnisse, auch wenn die Familie sich abgefunden hat, dass er das unterstützt. Hausarzt und Therapeut gehen oft von verschiedenen Definitionen der Begriffe Krankheit und Gesundheit aus. Wenn etwa ein Patient sagt, er sei völlig gesund, so wird ein Psychotherapeut eher misstrauisch. Dieser relativiert häufig den Gegensatz von Krankheit und Gesundheit, was im Rahmen des psychischen Leidens für die Therapie oft sehr hilfreich sein kann. Für den Hausarzt dagegen ist ein Patient gesund, wenn er keine Beschwerden mehr hat oder dies vorgibt. Das Ziel des Hausarztes ist also ein anderes. Jetzt muss ich, Momentchen. Es ist darauf ausgerichtet, eine bestmögliche Restitutio ad integrum eben zu erreichen. Man kann daher mit Willi sagen, der Hausarzt ist so eine Art soziale Institution. Er habe in der Gemeinde eine Rolle, ähnlich der des Lehrers, des Pfarrers oder sogar des Polizisten. Im traditionellen Sinne also gehöre er zur sozialen Bezugsgruppe, zum weiteren Umfeld eines Patienten. Der Kontakt zu diesem ist direkt, spontan und oft psychagogisch. Die Beziehung ist auch stabil, krisenfest, nicht unbedingt an einen Erfolg der Behandlung geknüpft. Der Psychotherapeut dagegen ist keine derartige soziale Institution. Seine Beziehung zum Patienten ist sehr viel intimer, dafür in Raum und Zeit ganz klar begrenzt und streng ritualisiert. Daher verfügen die Psychotherapeuten eben auch über andere Möglichkeiten als ein Hausarzt, der, wie erwähnt, als systemkonformer, die bestehende soziale Wirklichkeit bekräftigender und stabilisierender Faktor anzusehen ist. Der Psychotherapeut wirkt dagegen eher nach Willi als ein Exponent einer Therapie, die der Individualität des einzelnen Patienten einen sehr großen Freiheitsgrad gewährt. Er trägt daher oft systemverändernde Züge in sich. Ich habe hier diese beiden Bücher ausgewählt. Und zwar, das sind ja links Die Heiler von Jerome Frank, ist ein sehr bekanntes Buch, was so eine große Synopse bringt und vor allem psychologische Erklärungsmodelle hat. Rechts, das ist eine Beschreibung eines afrikanischen Heilers, der in Trance, mit Trance heilt und also sehr weitgehende persönliche Veränderungen bewirken kann für seine Heilung. Ich fand es nur insofern ganz interessant, dass ausgerechnet links der eher europäisch oder wie einer unserer Ärzteahnen aussehende Arzt so verbrämt dargestellt wird, aus unserer Kultur, die sich rational nennt, während rechts der konkrete, reale Arzt sich hier einfach darstellt vis-à-vis. Das nur vielleicht so nebenbei. Man kann ja das Layout so oder so gestalten. Ja, vielleicht einige Gedanken, die bei der Typologie von Heilern wichtig sind. Das ist der therapeutische Pluralismus. Medizinsoziologische und ethnologische Analysen über Heilung und Therapieformen beschreiben immer wieder ein sogenanntes pluralistisches Angebot an therapeutischen Heilinstanzen in den verschiedenen Kulturen und auch bei uns. Wenn wir hier die Referate uns alle anhören, so lernen wir ja auch sehr unterschiedliche medizinische Konzepte kennen, sodass wir tatsächlich von einem Pluralismus auch sprechen können. Und wenn alle das pluralistisch sehen würden, dann gäbe es ja auch ein sehr viel ersprießlicheres Nebeneinander und mehr Dialog. Wir können feststellen, dass es in Europa auch noch Reste von traditionellen Medizinen gibt, des Weiteren volksmedizinische Praktiken, die wir zumeist geschichtlich als von der Medizin der Klöster und Universitäten in die Laienmedizin abgesunkene und außerhalb des offiziellen Medizinbetriebes überlieferte Heilmethoden verstehen können. Dazu gehört zum Beispiel auch die Hausväterliteratur aus dem 16. und 17. Jahrhundert und anderes, die bis heute nachwirkt in Hausväterliteraturähnlichen Gebrauchsbüchern unterschiedlicher, zum Teil guter, aber zum Teil auch schlechter Qualität. Ja, daneben finden wir in Europa heute außereuropäische Medizinformen, die zumeist im Rahmen der sogenannten Alternativmedizin verwendet werden. Zum Teil fassen solche Medizinformen jedoch auch Fuß bei den Migrationsbewegungen der Gastarbeiter und Flüchtlinge aus nicht-europäischen Kulturkreisen. Schließlich gehört in den Rahmen des europäischen therapeutischen Pluralismus auch eben das breite Angebot von populärmedizinischen Formen der Selbsthilfe, Self-Help und auch der Selbstversorgung, also Self-Care. Des Weiteren gehört dazu, meine ich, bewusst oder pointiert als alternative Medizin deklarierte nicht offizielle Heilmethoden oder die Aktivität therapeutischer Gruppen in eigener Regie, zum Beispiel die anonymen Alkoholiker, Selbsthilfegruppen im Rahmen der Frauenbewegung und anderes mehr. Wir können all diese verschiedenen Formen unter einem verbindenden Begriff einer nicht offiziellen Medizin zusammenfassen, im Gegensatz zur sogenannten Schulmedizin mit ihrem akademisch-wissenschaftlichen Lehrgebäude und der gesetzmäßig und institutionell abgesicherten Existenzgrundlage. Ja, ich werde mal ein bisschen kürzen. Ich möchte jetzt auf einen wichtigen Punkt eingehen, und zwar, um doch noch mal etwas deutlicher herauszuheben, was so das Spezifische ist am Schamanen oder an dem sogenannten Medizinmann und wo die Gemeinsamkeiten liegen und wo unter Umständen eben auch das Trennende liegt. Also der Medizinmann in seiner Gemeinschaft. In jeder Gemeinschaft wird versucht, das Kranksein als ein menschliches Grundphänomen zu begreifen und entsprechend der kulturgebundenen Denkeinstellung auch zu bewältigen. Auch dort, wo eine Krankheit rational erkannt wird, und das wird es im Grunde überall auf der Welt und wurde schon immer, die Rationalität ist nicht von uns erfunden worden, entsteht für den Menschen als psychisches Wesen eine beunruhigende Situation. Es läuft einfach parallel. Jedoch wird die Krankheit in der Regel nicht nur als ein individuelles Risiko aufgefasst, sondern immer auch in ihren sozialen Konsequenzen mitgedacht. Der Mensch versucht, den Verlauf der Krankheit zu beeinflussen. Wir haben ja vorhin gehört, wie man den Verlauf der Vorbeugung von Erkrankungen sehr wohl auch beeinflussen kann. Insofern ist die viel radikalere Situation des Todes davon aber zu unterscheiden. In den Gemeinschaften konzentriert sich das Abwehrbemühen gegen die bedrohliche Erkrankung immer in einem bestimmten Menschen, der für diese Aufgabe mit einer anscheinend außergewöhnlichen Kraft ausgestattet zu sein scheint. Er ist legitimiert, die normalen Grenzen zum ganz anderen zu überschreiten, wobei er die ihn tragende Gemeinschaft mittels seiner Person an dieser außermenschlichen Macht in der Regel teilhaben lässt. Besonders eindrücklich wird diese Rolle dieses Medizinmannes, wenn er als Mittler zwischen menschlichem Diesseits und außermenschlichem Jenseits in der Gestalt des Schamanen fungiert. Kann ich bitte mal das nächste Dia haben? Ja, lassen wir es mal stehen. Es ist ein sibirischer Schamane aus dem schönen Buch von Lommel über Schamanen, was man verbilligt jetzt haben kann. Nach Hofer selbst ist Psychiater in Hannover, gehört zur Struktur einer jeglichen Gemeinschaft auch die Möglichkeit der Unordnung und sogar des Zerfalls derselben. Die wichtige Aufgabe des Medizinmanns und speziell des eben erwähnten Schamanen liegt daher darin, Missstände, Störungen und Krankheiten und Angstzustände, also jegliche außergewöhnlichen Ereignisse und Zufälle, die die Gemeinschaft beunruhigen, zu beheben, auszugleichen und das Ganze wieder zu harmonisieren. Die Kenntnis der Geister des Jenseitigen bedeutet also für den Schamanen auch zugleich die Möglichkeit, einen Einfluss darauf auszuüben. Dabei kann er sich jedoch seiner Kräfte in der Regel nie ganz sicher sein. Seine außergewöhnliche gesellschaftliche Stellung bedingt auch einen bestimmten Werdegang. Der Schamane erfährt eine Berufung, häufig erst im Rahmen einer längeren Leidenszeit. Da kann man die Literatur zur Schamanenkrankheit heranziehen. Im klassischen euroasiatischen Schamanismus endet diese Zeit damit, dass der Schamane zur Trommel greift und nach ihrem Rhythmus das Erleben neu ordnet. Die Schamanentrommel ist bekanntlich sein Hauptattribut. Ich glaube, Sie haben hier auch schon Schamanendarstellungen in anderen Kongressen gesehen und dargeboten bekommen und die Trommel ist bestimmt entsprechend betont worden. Die Schamanentrommel ist das Hauptattribut. Hier ist sie besonders groß ausgefallen auf dem Dia. Schamanen werden also geschult, das charakteristische und sie speziell auszeichnende mystisch-ekstatische Einzelerlebnis wird von der Gesellschaft in ganz bestimmten anerkannten Formen zugelassen. Ich denke wieder an die Triade Umwelt, Heiler, Patient. Der Schamane muss schließlich zeigen, dass er die Geister tatsächlich beherrschen kann. Wenn er in Aktion tritt, finden wir ein enges Verhältnis zwischen Schamane und Zuhörer. Die kollektive Teilnahme verleiht dem Schamanen auch die Kraft für die ekstatische Versenkung, die nach festen Regeln in einem überlieferten und allen vertrauten Vorbild abläuft. Dadurch wiederum wird der Schamane kontrolliert, kann er also nicht ausflippen, um es mal ganz salopp zu sagen. Er wird erst dann als krankhaft angesehen, wenn er sich der gebräuchlichen Form nicht anzupassen vermag. Sie kennen diese etwas müßige Diskussion, inwieweit Schamanen selber krank sind. Hier wird aus der Literatur selbst belegt, dass man es unterscheiden kann. Wenn er sich nicht anzupassen vermag, dann wird er von der Gesellschaft als krank angesehen. Wenn er aber im Rahmen des Vorstrukturierten die Geister richtig beherrschen kann, ist es überhaupt gar kein Punkt. Im Rahmen der heilenden Aktion also unternimmt der Schamane in dieser Ekstase, die mit oder ohne Drogen, aber immer mit der Trommel und mit Sprechgesang zwischen ihm und den Geistern herbeigeführt wird, seine getanzte Reise in das Jenseits, aus dem er zum Beispiel die Seele des Patienten wieder zurückholen kann. Während der europäisch-nordamerikanische Schamane selbst in Ekstase arbeitet, wird der besondere Erkenntnis- und Wirkzustand anderer Medizinmänner manchmal durch einen Traum erzeugt. Während der Behandlung wird die ursprünglich fremdartige, beunruhigende Erkrankung dadurch erklärt, dass sie auf etwas Bekannteres zurückgeführt wird und dadurch wird sie weniger bedrohlich. Die Wirkung der Medizinmänner und des oben im speziellen Fall beschriebenen Schamanen erfolgt in der Regelung in der Öffentlichkeit. Sie führen vor aller Augen einen dramatischen Kampf gegen den Absender der Krankheit, zum Beispiel ein krankmachendes Projektil, einen magischen Pfeil oder anderes mehr. Bei einem solchen Kräftevergleich kann auch der helfende Medizinmann einmal unterliegen. Dies kann unter Umständen sogar für ihn oder den Kranken tödlich sein. Die intensive Bemühung aber um den Kranken durch den Medizinmann und durch die teilnehmende Gemeinschaft sowie die Ablenkung von der Krankheit durch die dramaturgische Gesamtleistung dieser Medizinmann-Aktion wird aber im Allgemeinen bessernd auf den Kranken, wirkt bessernd auf den Kranken. Da werden wahrscheinlich auch noch viele Forschungen zu tun sein, die also bis in die messbaren oder möglichen messbaren Bereiche gehen. Was passiert denn tatsächlich bei dem Patienten, wenn sowas durchgeführt wird? Unter Umständen ist da auch die Psychotronik eine Möglichkeit, wie man hier tatsächlich messen kann, dass durch bestimmte Aktionen Heilwirkungen hervorgerufen werden. Wir wissen zum Beispiel, dass durch diese Trommeln und durch bestimmte Steuerung, durch Musik und Rhythmus, Pulsfrequenz und alles Mögliche, ich denke an die Zeit, ja, wesentlich beeinflusst werden kann. Und in der Regel werden ja bei den heilenden Aktionen so Grunderlebnisse, wie auch bei uns in der Psychotherapie, hervorgerufen und durchgearbeitet. Geburt, Tod und so weiter. Und die werden mit entsprechenden physischen, also psychophysisch praktisch mit Körpererleben intensiv gekoppelt. Man kann da von einer sehr massiven, multifaktoriellen Therapie sprechen, wenn man möchte. Wir sehen, es ist im Moment alles erst so in einem ethnologischen und sehr beschreibenden Sinne, wie es dargeboten werden kann oder untersucht worden ist, zum Teil sehr schön. Und da gibt es noch sehr viel, wo man vielleicht auch so unsere naturwissenschaftlichen Bedürfnisse sehr wohl befriedigen könnte und wahrscheinlich auch noch mehr Erkenntnisse sammeln könnte. Ja, ich lasse mal den Punkt der Medizinmann halt über die Affekte weg. Bitte das nächste Dia. Da habe ich so ein Dia nur zusammengestellt, wo das ein bisschen deutlich wird. Aber das nächste dann bitte. Über die Affekte kann auch in Stille geheilt werden. Ich habe hier nochmal ein Bild aus dieser heilenden Kirche aus Luxemburg, aus Echternach gebracht. Zeigt es vielleicht ein ganz kleines bisschen, wie also das Medium in Trance und die Patientin hier sehr wohl in einer Situation ist, wo was passiert. Das nächste Dia bitte. Also hier was passiert, dürfte deutlich sein. Jetzt das nächste bitte. Noch das nächste. Ja, die Triade Umwelt habe ich hier nochmal ins Bild eingefangen. Das sehen Sie in allen philippinischen Kirchen hängen, dieses Bild, wo der Heiler eben aktiv wird und wo er sein Weltbild vermittelt. Bei uns, in unseren Arztpraxen wird das Weltbild aus dem heraus, wir handeln meistens nicht so transparent. Das nächste bitte. Also ich halte mich gerne in die Zeit, aber etwa 5 Minuten sind es noch, Herr Professor Resch, darf es 5 Minuten drüber sein. Es ist ein kleiner Gag am Schluss. Ja? Ja, also ich habe jetzt Viertel. Diese kritische Selbstreflexion hat die Ärzte nun dazu geführt, die Grenzen der eigenen modernen Medizin zu überdenken. Sie beschäftigen sich zum Teil deswegen mit fremden Medizinen, weil sie hoffen, etwas lernen zu können. Auf der politischen Ebene findet solch ein Versuch, eine Neubewertung eigener Positionen und damit auch der Ethnomedizin ihren optimistischen Ausdruck in den Impulsen der WHO, die mit unorthodoxen Lösungen dem Mangel an gesundheitlichen Dienstleistungen in der Dritten Welt begegnen will. 1978 wurde in Alma-Ata dies weltweit erörtert und bis zum Jahre 2000 möchte man mit Hilfe aller medizinischer Ressourcen auf der Welt die Gesundheitsprobleme einfach besser und adäquater lösen können. Unter diesem Schlagwort verbindet sich zumindest sehr viel Hoffnung. Die eigentliche Definition hat ja Kollege Hasler vorhin schon gegeben. Ich habe das dir jetzt gezeigt, weil im Anschluss an diese Konferenz der WHO zahlreiche regionale und lokale Konferenzen einfach stattgefunden haben und weiter stattfinden. So hier eine aus Afrika, das nächste Dia bitte, wo vor allem die Phytotherapie im Mittelpunkt stand. Docteur et tradipraticien, conjuguez vos efforts, also bemüht euch gegenseitig, und das etwas romantisierende Bild mit den beiden Händen spricht ja so ein bisschen auch das Programm aus. Ja, auf dieser Konferenz habe ich persönlich den Chief Esho kennengelernt. Bitte nächstes Bild. Der hier als traditioneller Heiler einem Pharmazieprofessor der Universität Ile-Ife seine Mittel erklärt. Und das nächste Bild bitte. Wir hatten diesen Heiler dann auch in Basel auf dem Sie-Tagen kennenlernen können, wo das gleiche Dia hier, wer dort war, erinnert sich vielleicht daran, gezeigt werden konnte, und wo eben die schöne Moderation von, nächstes Dia bitte. Das nächste bitte. Ja, von Herrn Professor Schneider eben hier auch beigetragen hat, um diesen Dialog mit den verschiedenen Heilkundigen der ganzen Welt zu fördern, was ja unser Anliegen ist. Bitte noch mal einmal zurück. Wenn es möglich ist. Ja, das ist dieser Dr. Fritz, wo wir ja heute Abend sehr viel mehr erfahren, aber mir war es einfach ein Bedürfnis, auch so ein bisschen diese Kontinuität der Diskussion, die ja nun doch weitere Kreise, Gott sei Dank, bewirkt, einfach hier aufzuzeigen. Es gehört für mich in diesen Gesamtkomplex der Diskussion um die Heilkunden auf der Welt, wozu eben verschiedene Organisationen und Gruppen und Verbände eben beitragen. Und ich finde es gut so. Ja, ich möchte vielleicht dann für das nächste Bild. Ich wollte mit Professor Schneider schließen, aber macht nicht. Schließen wir mit Curare. Da sind eben auch lauter heilende Persönlichkeiten auf den Titelbildern drauf, die so ein bisschen zeigen sollen, dass der Dialog zwischen den verschiedenen Medizinmännern eher mehr bringt und dass man ihn auch riskieren soll, ihn nicht scheuen soll. Das betrifft natürlich auch die Situation hier zwischen Schulmedizin und sogenannten Außenseitermethoden, was ja im Grunde genommen total verrückt ist, dass überhaupt so eine Diskussion stattfindet. Denn alle seriösen Studien über sämtliche Arten von Heilen zweifeln letztlich nie an der Wirksamkeit der heilenden Strategie. Wenn wir das nicht vergessen, so sind etliche Diskussionen über Betrug und so weiter einfach Neben- oder Abstellgleis. Und auch sollen wir nicht vergessen, dass die Diskussion um Charlatanerie in allen Kulturen geführt wird. Dies ist kein Privileg der Schulmedizin, sondern wird immer dort aktuell, wo neben der therapeutischen Handlung ein anderer dazugehöriger Aspekt, nämlich der ethische, eben nicht in das Heilgeschehen mit eingebunden ist. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine Pause.